Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Judith Herrmann hat ihn bekommen, den Bremer Literaturpreis für ihren Roman Daheim. Und damit schließt sich irgendwie auch ein Kreis. Das hat sie im Interview gesagt, das Sie gleich hören, hier bei Fazit. Ein anderer Preis, der verliehen wurde am Abend, leider ohne Gala, ist der Faust-Theaterpreis, unter anderem an die Schauspielerin Nicole Heesters für ihr Lebenswerk. Andy Warhol und der Glaube, diesem eher unbekannten Sujet, widmet sich eine Ausstellung in New York und ein Gespräch über Kunst und künstliche Intelligenz mit dem Filmemacher und Künstler Philipp Gröning, der gerade eine Ausstellung in München hat. Für den Leipziger Buchpreis stand sie schon auf der Shortlist. Jetzt hat Judith Herrmann mit ihrem Roman Daheim den Bremer Literaturpreis bekommen. Ein Buch über das Landleben, über die raue, agrarisch überformte Landschaft an der Nordseeküste, über eine Frau, die ihre Familie verlässt und sich in der Einsamkeit der platten Landschaft auf neue Beziehungen einlässt oder vielleicht auch nicht so richtig. Die Jury attestierte Judith Herrmann eine meisterhafte sprachliche Verdichtung und vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit ihr, Judith Herrmann, zu telefonieren. Hallo, guten Abend und herzlichen Glückwunsch, Judith Herrmann.
Guten Abend und vielen Dank. Vielen Dank.
Freuen Sie sich?
Ja, ich freue mich wirklich sehr. Also ich muss sagen, dass ich in diesem Jahr gedacht habe, dass ich habe manchmal an diesen Bremer Preis gedacht und habe gedacht, dass ich mich sehr freuen würde, wenn die Jury an mich denken würde. Das habe ich ehrlich gesagt wirklich gedacht, weil das eben natürlich einmal so Bremen eine Stadt im Norden ist und weil ich zwischen Berlin und der Nordsee hin und her reise, jetzt so seit 2 Jahren und immer über Bremen fahre und weil es ein persönliches Verhältnis zu Bremen gibt, aber darüber hinaus auch, weil ich 1999 den Förderpreis
eben
allererste Buch bekommen habe, genau. Und immer dachte, dass ich da doch so einen Kreis so schließen würde, irgendwie so merkwürdig auch, bisschen beunruhigend vielleicht auch, aber auch gut. Und dann habe ich heute Morgen einen Anruf bekommen und seitdem bin ich ganz schön froh. Das ist ganz schön, ja.
Ja, den Förderpreis haben Sie damals bekommen für Ihr Debüt Sommerhaus später. Werden sich sicher ganz, ganz viele Menschen dran erinnern. War ja auch ein Riesenerfolg. Vielleicht ist es ja interessant, diese beiden Bücher, das erste und das jüngste, nämlich Daheim, so mal kurz zusammen zu betrachten. Also da war eben Sommerhaus später 1998 erschienen, spielte auch auf dem Land im Oderbruch und spiegelte so auch das Lebensgefühl so einer Berliner Bohème wieder da draußen in dieser unverbrauchten oder zumindest unentdeckten Landschaft an der polnischen Grenze. Aber Daheim ist ja ganz anders. Das ist so eine Art Anti-Idyll. Da hat sich in Ihrem Blick doch ganz schön viel verändert, ne?
Ja, ich glaube, also es ist einfach Zeit, die so ins Land sprichwörtlich gegangen ist. Und mir ist die Parallelität zwischen den Titeln der beiden Bücher, beispielsweise also Sommerhaus später und Daheim jetzt, also 20 Jahre danach, ist mir erst aufgefallen, als das Buch Daheim schon ganz fest einen Titel hatte und als es geschrieben war. Also dass es da wirklich so eine Art, einen Bogen gibt vom einen zum anderen Buch, war mir während des Schreibens überhaupt nicht bewusst. Und dann später, als es mir bewusst wurde, dachte ich, dass diese Erzählerin aus Daheim, dass das durchaus eine Wiedergängerin aller weiblichen Frauenfiguren aus Sommerhaus später ist. Das ist ein und dieselbe Person, also die Erzählerin der Titelgeschichte oder Sonja oder die Ich-Erzählerin in der Bar, die Frau. Das ist irgendwie so ein Prototyp Frau, den ich, glaube ich, habe und mit dem ich jetzt 20 Jahre älter geworden bin. Und natürlich hat sich dann mit dem Lauf der Zeit der Blick auf ein Idyll und auf eine Vorstellung von einem Sommerhaus sehr geändert, ja.
Was ist denn das für eine Landschaft, in die Sie diese Person da ziehen lassen?
Es ist Nordseeküste und das bedeutet, dass das sehr, sehr viel, sehr total flaches Land ist. Ganz wenig Bäume, relativ beschränktes Repertoire an Farbe in gewisser Weise. Also es gibt irgendwie so Acker und dann gibt es grünen Deich und je nach Jahreszeit dann Felder oder Raps oder eben schwarze Scholle. Und dann kommt der Deich, dann kommt das Meer und das Meer hat sehr starke Gezeiten. Es gibt Ebbe und Flut und bei Ebbe ist es wirklich das freigelegte Wattenmeer, also so eine Art Mondlandschaft bis zum Horizont. Das ist sehr viel Leere in dieser Landschaft und das, was am wichtigsten ist, glaube ich, ist der Himmel, der darüber ist. Also der Himmel ist sehr weit und sehr hoch und es gibt ein spezielles Licht und man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Und es gibt sicherlich auch viele Leute, die das einfach zu ruppig und zu unlieblich finden. Aber für mich war es immer schon eine ganz belebende und beglückende Landschaft mit einem freien Blick und sehr viel Raum um mich herum.
Ja, Sie leben da ja auch zeitweise, ne?
Ich bin immer schon, also ein Teil meiner Familie kommt tatsächlich aus Friesland und ich war als Kind schon immer sehr viel hier und seitdem ich einen erwachsenen Sohn habe und die Lebensverhältnisse in der Stadt sich ein bisschen gelockert haben, bin ich deutlich mehr Zeit in Friesland als in Berlin, ja.
Was heißt gelockert?
Also dieses Programm, ein bisschen so das interfamiliäre Programm, also das Leben mit dem Kind und den Verhältnissen der Schule und den Strukturen, die so ein bestimmter Alltag vielleicht zwischen 30 und 50 so vorgibt, ja. Mhm. Und dann irgendwann ist das Kind groß, schon durchaus so wie auch das Kind der Erzählerin im Roman. Und dann geht das Leben nochmal so auf und man kann plötzlich über so ganz viel Zeit nochmal ganz anders und neu verfügen. Mhm. Und das ist nicht unbedingt einfach, aber es ist oftmals auch sehr beglückend und ich habe mich damit durchaus als Frage auch beschäftigt, was mache ich damit? Und es hat unter anderem dazu geführt, dass ich sehr viel mehr hier bin. Also ich habe dann schon dieses Gefühl, aus der Stadt rauszuwollen, was bestimmt auch eine Alterserscheinung ist, dass es mir besser geht, wenn ich viel auf dem Land bin und dass ich die Stadt als anstrengend empfinde. Das ist aber nochmal sowas. Ja, sowas durch die Jahre bedingt ist. Und Berlin ist natürlich einfach auch eine Stadt, die ein enormes Stresspotenzial mit sich bringt. Trotzdem würde ich nicht sagen wollen, dass ich Berlin verlassen habe und endgültig in Friesland angekommen bin. Also Berlin ist die Stadt, in der ich geboren bin. Und das bleibt auch eine Stadt, die für mich wichtig und zentral ist.
Was ja ganz interessant ist, also man könnte ja fast von so einer Art geschundenem Land sprechen, ist ja auch unglaublich heiß, ne? Was findet die Protagonistin denn dort? Also die trifft ja auch auf schräge Typen.
Ja, ich glaube, es sind vor allen Dingen die Begegnungen, die sie findet. Also sie ist ganz anders als ich völlig unverwurzelt in diesem Land, also in diesem Teil des Landes. Sie kennt da zunächst niemanden und sie hat keinerlei Bezug. Und ich glaube, das ist auch das, was sie eigentlich will. Sie will bezugslos sein und in gewisser Weise sehr autonom und sehr frei. Also vielleicht so etwas machen können wie eine Inventur der eigenen Jahre oder so. Ja, und das kann man natürlich am besten, wenn man irgendwo ist, wo man niemandem verpflichtet ist und nichts vorgegeben ist. Also so ein weißes, leeres Blatt Papier, das hat sie sich erhofft. Und dann kommen mir aber in gewisser Weise die Begegnungen in die Quere. Und diese Begegnungen verändern etwas und stellen dann plötzlich doch einen Bezug her zu der Ecke der Welt, in der sie da angekommen ist. Und was sie damit macht, das bleibt ein bisschen offen. Aber dass es sie berührt und dass es etwas freisetzt, das wird hoffentlich deutlicher.
Mhm. Ja, es gibt ja auch so eine angedeutete Liebe oder vielleicht sogar zwei. Vieles bleibt im Ungefähren. Ja, es bleibt diese Melancholie, aber ich dachte dann auch so, es fehlt die Coolness.
Mhm. Was heißt das?
Also zumindest habe ich Sommerhaus später so in Erinnerung, dass das coole Leute waren, die da unterwegs waren. Das und stimmt. Irgendwie diese Coolness, die ist gar nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Also das sind natürlich zwei Dinge. Zum einen ist es das Alter dieser Leute, oder? Also im Sommerhaus später, die sind einfach jung. Also die sind zwischen 20 und maximal 30. Und da gibt es natürlich so eine bestimmte Grundhaltung dem Leben gegenüber, die sicherlich cool ist. Und dann ist es natürlich auch Berlin. Berlin bringt fast zwangsläufig, also muss man dort mit einer gewissen Coolness irgendwie durch die Tage gehen. Und das stimmt, das fällt weg in diesem Zusammentreffen dieser Leute jetzt in dem Daheimbuch. Ich könnte sagen, das ist das Leben, was denen das irgendwie so ein bisschen vielleicht auch ausgetrieben hat oder so. Aber bestimmte Figuren wie Mimi oder Arild, ich glaube, die waren es einfach noch nie. Und zwar deshalb nicht, weil sie es nicht sein mussten. Also es ist natürlich auch mal so ein bisschen Selbstschutz, oder? So eine Art von Abstand, Kühle, also eine Kühle liegen zwischen sich und den anderen. Mhm. Und das ist vielleicht was, was dann gar nicht mehr notwendig ist. Ja.
So ein Motiv von daheim ist ja auf jeden Fall auch so das Eingesperrtsein. Immer wieder taucht die Kiste auf, so ein Tier geht in die Falle. Eine Frau war als Kind in einer Kiste eingesperrt. Die Protagonistin entzieht sich so diesem berühmten Sägezaubertrick. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das jetzt auch eine Erzählung über Freiheit oder Befreiung?
Für mich ja. Also für mich ist es so, dass das Bild, mit dem dieses Buch endet, also dass das durchaus eine große Metapher ist. Also am Ende geht etwas auf, etwas wird entlassen und etwas Neues kann beginnen. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte über eine Befreiung. Aber ich kann nicht richtig dezidiert sagen, wovon. Also ja, ich weiß es, aber ich will es nicht benennen. Aber für mich ist es ein Thema dieser Frau oder ein Thema für mich selber. Und es ist ein Spiegel dieses Themas, sind die sich öffnenden Kisten und die sich öffnenden Fallen, die das Buch so durchziehen, ja.
Judith Herrmann, Preisträgerin des Bremer Literaturpreises 2022. Bekommen hat sie ihn für ihren Roman Daheim. Und ich sage vielen Dank, Frau Herrmann.
Ich auch. Vielen Dank, alles Gute.
Ja, das ist vermutlich eher eine traurige Angelegenheit, so eine gestreamte Gala. Zumal, wenn es sich um den wichtigsten Theaterpreis in Deutschland handelt, nämlich den Faust. Aber an einigen Stellen kam dann doch so durchaus Gefühl auf. Zum Beispiel als Sapir Heller von ihrer Produktion Cecils Briefwechsel, ein Postdrama, am Nationaltheater Mannheim sprach.
Eine digitale Ersatzinszenierung wollte ich nicht machen. Ich wollte so analog wie möglich arbeiten, denn das ist der große Zauber des Theaters. Analog, live, dass es jetzt passiert, dass es jedes Mal anders ist, je nachdem wie die DarstellerInnen drauf sind oder wie die Energie beim Publikum ist. Und wir haben überlegt, was ist das Analogste, was noch einigermaßen beim Lockdown funktioniert, und kamen natürlich auf die Deutsche Post.
Kleiner Eindruck von der Online-Gala zur Verleihung des Faustpreises. Wie gesagt, Nicole Hesters wurde für ihr Lebenswerk geehrt und insgesamt wurden viel weniger Preise verliehen, als das sonst der Fall ist. Michael Lages hat für Fazit die Preisverleihung gestreamt und angeschaut. Eine Gala, Herr Lages, die anders war, die anders sein musste. Was war denn alles anders bei der diesjährigen Faustpreisverleihung?
Naja, vor allen Dingen wurde nichts entschieden. Normalerweise werden ja drei jeweilige Produktionen in den 10 Sparten vorgeschlagen und dann wird sozusagen wie beim Oscar wird ein Umschlag gezogen und dann wird der Sieger verkündet und alle sind ganz überrascht. Das war in diesem Fall nun definitiv überhaupt nicht der Fall. Der Deutsche Bühnenverein hat im Vorhinein tatsächlich 66 Produktionen in einem Sonderheft und auf der Webseite veröffentlicht, die sozusagen besonders gewesen sind in diesem fatalen Pandemie, ja. Und ich hatte befürchtet, die würden jetzt alle 66 durchhecheln wollen. Das war nicht der Fall. Tatsächlich waren nur 7 herausragende Produktionen in Videoausschnitten, in Gesprächspassagen zu sehen. Und das war dann auch genug, weil deutlich war zu sehen, die Theater haben sich wahnsinnig Mühe gegeben, nicht nur Hygieneregeln einzuhalten, sondern das, was noch möglich war an Theater, tatsächlich auch zu realisieren. Und das war zumindest trotz dieser traurigen Kulisse in der Staatsoper in Hannover ein relativ gutes Zeichen.
Und wer hat dann am Ende den Preis bekommen?
Naja, also es gibt diese 7 sind einmal der Bau im Musanturm, im Frankfurter Musanturm. Da hat man sich ja ein eigenes kleines Theater ins Theater gebaut zu Pandemiezeiten, das ein bisschen so aussah wie ein Termitenraum, also mit Löchern, aus denen nicht etwa Tierchen rausguckten, sondern wir Menschen hineinguckten. Dann eben Cecils Briefwechsel, dieses Postdrama aus Mannheim. Werther Live, das ist eine freie Produktion des klassischen Werther-Materials, die tatsächlich komplett ohne jede Begegnung zwischen den Mitarbeitenden zustande gekommen ist und auch schon vorher mehrfach ausgezeichnet worden ist. Yester Now, ein Tanzabend vom Theater Freiburg und dem Gasttag in München, der relativ viel mit Chorus Line, dem Musical, glaube von Marvin Hamlisch, arbeitet. Dann der Zauberberg vom Deutschen Theater in Berlin, eine Arbeit von Sebastian Hartmann, die tatsächlich nur im Stream funktioniert, weil sie so viel mit Kamera und Perspektivwechseln, die man auf einer Bühne nie realisieren könnte, arbeitet. Dann etwas sehr, sehr Ulkiges vom Puppentheater aus Magdeburg, ein Spätsommernachtstraum, wo zwei alte Herrschaften, deren Vorbilder wahrscheinlich aus dem englischen Königshaus entnommen sind, sich lauter klassische Zitate um die Ohren werfen und in diesem Fall in der Gala auch noch den Carsten Broster einbezogen haben, den Bühnenvereinspräsidenten und Hamburger Kultursenator, eine sehr witzige und sehr fein gearbeitete kleine Improvisation. Und schließlich die Methode von Julie C., das Stück, das nicht ganz unbekannt ist, in Göttingen, aber am Deutschen Theater von Antje Thoms, als Garagen, als Parkhaustheater gemacht wurde, wo tatsächlich wir, ich war damals auch dabei, mit dem Auto durch die Parkgarage fahren und an verschiedenen Stationen dieser Parkgarage diese Geschichte von der Methode, was ja so eine Art Gesundheitsdiktatur thematisiert, tatsächlich erzählt bekommen. Ganz am Anfang vom Lockdown und wirklich ein Zeichen dafür, dass es eben tatsächlich auch im Lockdown-Theater gab.
Mhm. So, die 84-jährige Nicole Hissers hatte ich schon erwähnt, die den großen Faustpreis bekommen hat. Da gab es sicher eine Würdigung und interessant ist natürlich auch, wie sie auf diese Würdigung reagiert hat.
Ja, ein Lebenswerkpreis, das ist ja immer was Besonderes. René Heinersdorf, der Theaterleiter aus Düsseldorf und für einige andere Theater auch, der hat eine sehr ulkige Laudatio gehalten mit dem Tenor: Die 85-jährige Frau Hissers ist noch viel zu jung, da kommen noch 30 Jahre. Und das jetzt bitte noch keinen Lebenspreis. Und sie hat sich genauso entspannt bedankt und geantwortet, sie sei ein glücklicher Mensch. Und ein bisschen wie Judith Herrmann hatte sie sich diesen Preis offenkundig auch ernsthaft immer mal wieder gewünscht, hat ihn nun bekommen. Und ein Plädoyer natürlich, wie sie das immer tut, fürs reale Theater, für Menschen auf der Bühne gehalten.
Ja, das Ganze war eben nicht real, beziehungsweise nur für eine kleine, erlesene Gesellschaft real im Theater und ansonsten eben eine Online-Gala. Wie war das?
Schwierig. Also das war schon teilweise ziemlich verstolpert. Ganz viele, ja, so akustische und optische Löcher, wo man so den Eindruck hatte, jetzt müsste eigentlich der Inspizient kommen und müsste deutlich darauf hinweisen, dass jetzt der oder die auftreten muss. Das war schon ziemlich wackelig alles. Das ist aber doch auch kein Wunder. Das ist Theater definitiv nicht gewöhnt. Streaming ist zwar das Thema überhaupt, aber normalerweise eben eine fertige Produktion und nicht so ein Live-Abend. Also das muss man den Machern in Hannover unbedingt nachsehen. Das geht eben nicht so wie bei einer normalen Live-Gala, wo alles klappt. Hier hat vieles nicht geklappt, aber nicht so schlimm.
So, jetzt muss man sich erstmal drauf gefasst machen, dass das mit dem Streamen von Inszenierungen noch so ein bisschen weitergeht. Sorgen sich die Theatermacher, dass das analoge Theater so allmählich vielleicht auch an Bedeutung verliert?
Naja, also es haben alle darauf hingewiesen an diesem Abend, dass es mit Sicherheit beides weiterhin geben wird. Es ist keine Kontra-Debatte, haben alle immer wieder darauf hingewiesen, sondern eine Ergänzungsdebatte. Das reale Theater wird es geben, darauf hat Carsten Broster sehr wortreich und stark hingewiesen. Und die Strategen unter anderem aus dem Theater Augsburg und von der Dramaturgischen Gesellschaft und der Digitalen Akademie in Dortmund, am dortigen Theater, die haben immer wieder darauf hingewiesen, es gibt die technische Erneuerung. Und wir können sie nicht umgehen. Sie kommt ohnehin ins Theater. Und wenn wir die Methoden und die Handwerke schon zur Hand haben, dann sollen wir sie auch nutzen und tatsächlich parallel zum normalen Theater, eventuell sogar mit einer eigenen Abteilung in jedem Theater, dieses Streaming und das Digitale und was da alles noch mit dranhängt, tatsächlich auch nutzen, dass es jetzt zur Pandemie passt. Ist natürlich auch wahr. Aber die Strategen, die dieses Digitale befürworten, die sagen eben auch, nee, wir werden parallel zu dem, was Theater ist und immer bleiben wird und unverbrüchlich und Menschen auf der Bühne und so, wird es eben auch immer und immer wieder und immer diffiziler und feiner das andere geben. Muss man wahrscheinlich akzeptieren, auch wenn man eigentlich immer am liebsten Menschen auf der Bühne sieht.
Unser Kritiker Michael Lages über die Verleihung des Faust-Theaterpreises online. In Wien sind heute Zehntausende Impfgegner auf die Straße gegangen. Zur Demonstration hatte auch die rechtsgerichtete FPÖ aufgerufen. Österreich kehrt ja ab Montag in den Lockdown zurück. Das trifft natürlich auch wieder die Kultur und somit auch ein sehr spezielles Projekt am Wiener Schauspielhaus. Das hat sich nämlich in ein Hotel verwandelt, in dem Zuschauer übernachten können, zusätzlich zur Vorstellung. Denn die gibt es natürlich auch. Noch, muss man ja jetzt sagen, kurz vor der Schließung wegen des Lockdowns hat sich Martin Thomas Pesel noch schnell einquartiert.
Das Schauspielhaus Wien ist ein Chamäleon. Mal schaut die Zuschauertribüne in die eine Richtung, mal in die andere, wenn es überhaupt eine Bestuhlung gibt. Schon bei mehreren Aufführungen betrat man den Saal durch eine Tür, die vorher noch nicht da war, und verlor sofort die Orientierung. Im nächsten Vierteljahr ist räumlich wieder alles ganz anders.
Wir haben das Schauspielhaus zu einem Hotel umgebaut, zu einer Hotelinstallation würde ich es eher nennen, und wollten damit eigentlich erstens eine andere Begegnungsstätte, einen anderen Begegnungsort schaffen für das Publikum, für die verschiedenen Künstlerinnen, die wir eingeladen haben, und für uns selbst. Und außerdem unsere Arbeitsprozesse einfach transparenter gestalten.
Sagt Thomas Schweigen, der künstlerische Leiter des Schauspielhauses. Seit Oktober kann man am Wochenende hier Einzel- und Doppelzimmer buchen. In den 65 Euro ist dann nicht nur auch das Abendprogramm im nach wie vor vorhandenen Theatersaal enthalten, sondern auch Zugang zu all dem, was am Nachmittag hier stattfindet.
Wir zeigen auch offene Probenprozesse, wir zeigen unterschiedlich große Performance, auch teilweise in unterschiedlichen Zimmern, Sachen, die gleichzeitig stattfinden. Wir haben Filmbeiträge, die über unsere Fernseher in den Zimmern laufen. Einzelne Radiosendungen in einem eigenen Studio, wo wir sozusagen für das Hotel, für die Flure des Hotels und die Lobby produzieren und so weiter. Also sehr viele verschiedene Genres, die aufeinandertreffen und sich dann, so ist sozusagen auch unser Ziel, sich gegenseitig auch befruchten.
Wer kein Zimmer bucht, weil er oder sie ganz gern zu Hause schläft, checkt dann eben nur für den Nachmittag und oder Abend ein und lässt sich überraschen. Derzeit kann es sein, dass man in den Probenprozess von Regisseurin Rike Süsko und ihrem Hallimasch-Komplex gerät. Sie erarbeiten eigens für das Hotel die immersive Performance Mushed Rooms.
Die Idee ist ja, das Schauspielhaus zu einem Hotel umzuwandeln und damit sozusagen eine neue Fiktion in diesen Raum reinzusetzen. Und wir setzen in diese Fiktion noch eine neue Fiktion rein, nämlich dieser Organismus, der in diesem Hotel wuchert.
PerformerInnen in violett glitzernden Kleidern und Langhaarperücken laden zu einem mysteriösen Spiel ein, während ein wucherndes Pilzgeflecht aus allen Ecken knarzt und raschelt. Die BesucherInnen werden durch die Hotelgänge geschickt, je nachdem, ob sie zum Beispiel glücklich sind oder nicht, oder ob sie als Kind Papa oder Mama lieber hatten, erhalten sie kleine Aufgaben und werden auf verschiedene Zimmer aufgeteilt. Dort gehen die Prüfungen per Anruf am Nachttischtelefon weiter.
Okay, also wenn du an die Ehe glaubst, sag 5-mal ja, ich will. Und wenn nicht, sag 10-mal nein. Und zwar im Idealfall komisch.
Chorisch.
Ach so, chorisch. Entschuldigung, nicht komisch, chorisch.
Nun geht es zurück in den Saal und Cliffhanger.
Danke, dass ihr dabei wart heute. Wir machen das gerne immer mit Testpublikum.
Weiter ist die Produktion noch nicht geprobt. Eine Feedbackrunde soll den MacherInnen Hinweise darauf geben, was sich dem Publikum erzählt hat und was es erwartet. Am Ende soll es nach und nach zu einem gemeinsamen, gleichschwingenden Organismus werden. Wie der Hallimasch. Jener Pilz, nach dem sich das Kollektiv benannt hat.
Der Hallimasch-Komplex ist der größte Organismus der Welt. Es ist ein Pilzgeflecht und kann sich über Kilometer weit ausstrecken und vernetzen. Als wir angefangen haben, uns zu gründen, als Komplex, um zusammen Theater zu machen, haben wir sozusagen entschieden, uns an diesem Organismus zu orientieren, weil wir das unglaublich interessant finden, was man eigentlich von Myzelien, also Pilzgeflechten, lernen kann.
Mit jeder offenen Probe passt sich die Performance der Hotelinstallation laufend an. Oder umgekehrt?
Für uns ist es halt ein Paradies, weil wir mit so viel Sinnlichkeit arbeiten können, mit Architektur, mit Winkeln, gleichzeitigen Stationen und dadurch sozusagen dieser Zuschauer-Kollektivkörper, der irgendwann entstehen soll, sich im ganzen Raum, in diesen ganzen Räumen verbreiten kann.
Premiere soll es keine geben. Aber irgendwann werden aus den öffentlichen Proben Vorstellungen. Bis dahin werden die Myzelien noch anderen KünstlerInnen begegnen. Etwa der Regisseurin Milena Michalek, die hier die österreichische Erstaufführung des Stückes Bataillon von Enis Maci vorbereitet. Tagsüber. Denn nachts wird Ruhe im Schauspielhaushotel versprochen. Das hat der Direktor selbst überprüft.
Gleich in der ersten Nacht habe ich in einem Zimmer übernachtet, testübernachtet und habe sehr gut geschlafen.
Übernachten im Wiener Schauspielhaus. Das war's dann erstmal, aber unser Kritiker Martin Thomas Piesel hat die Gelegenheit noch kurz vor dem Lockdown ergriffen und das ausprobiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Caroline Kuban.
Mit einer offiziellen Zeremonie hat Äthiopien die Rückgabe einer Sammlung von in der Kolonialzeit geplünderten Kunstschätzen gefeiert. Rund zwei Monate nach der Restitution durch Großbritannien wurde die Sammlung heute im Nationalmuseum in Addis Abeba der Öffentlichkeit präsentiert. Der äthiopischen Regierung zufolge handelt es sich um die bislang größte Rückführung historischen Raubguts nach Äthiopien. Die Sammlung besteht unter anderem aus einer Krone, einem kaiserlichen Schild und verschiedenen Schmuckstücken. Der Großteil der wertvollen Güter gelangte durch einen Raubzug der britischen Armee nach der Niederlage von Kaiser Theodros II. In der Schlacht um Magdala im damaligen Abessinien 1868 nach Europa. Der historische Umgang mit der Schlacht um Magdala belastet seit langem die Beziehungen der beiden Länder. Äthiopiens Regierung fordert von Großbritannien die Rückgabe weiterer Kunstschätze. In einer Londoner Galerie wird in den kommenden Wochen ein bislang unbekanntes Werk von Albrecht Dürer zu sehen sein. Die Zeichnung »Die Jungfrau und das Kind« soll nach Angaben der Agnews Gallery bislang noch nicht ausgestellt und erst vor kurzem entdeckt worden sein, was im Fall Dürer eine Seltenheit ist. Die Londoner Galerie stellt das wohl im Jahr 1503 entstandene Bild vom 20. November bis zum 12. Dezember neben weiteren Werken des Künstlers aus. In der Ausstellung Dürer and his Time soll der Pioniergeist des Renaissance-Malers beleuchtet werden. Außerdem soll das Werk im Dezember auf der London Art Week zu sehen sein. Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht großen Handlungsbedarf bei der Umsetzung von Kinderrechten in der digitalen Welt. Es seien mehr Investitionen und ein stärkeres Engagement von Bund, Ländern und Kommunen nötig, um allen Kindern die Teilhabe am digitalen Umfeld zu garantieren, teilte das Kinderhilfswerk mit Blick auf den heutigen Weltkindertag mit. Vor allem müssten das im Frühjahr beschlossene Jugendschutzgesetz umgesetzt und der Digitalpakt Schule realisiert werden. Außerdem seien Kinder vor Gewalt und Ausbeutung im Netz zu schützen, ebenso wie ihre Daten und ihre Privatsphäre, erklärte der Präsident des Kinderhilfswerks Krüger. Der ehemalige Sänger der norwegischen Punkrock-Band Turbo Negro, Hank von Helvete, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Das berichten verschiedene Fachzeitschriften und sein Instagram-Account. Von Helvete stand insgesamt 17 Jahre lang bei Turbo Negro am Mikrofon. 2010 verließ er die Band, sang aber in verschiedenen Formationen weiter und nannte sich später Hank von Hell. Während seiner Turbo Negro-Zeit hatte von Helvete wiederholt mit seiner Drogensucht zu kämpfen. Nach seinem Entzug bezeichnete er sich mehrfach in Interviews als gläubigen Christen.
Andy Warhol gilt als Vater der Pop-Art. Seine Readymates wie die Campbell-Suppendosen oder die Siebdrucke von Marilyn Monroe, Liz Taylor und Elvis Presley, die kennt eigentlich jeder. Warhols Sicht auf die Konsumkultur, die ist ja auch damit ikonisch geworden. Aber es gibt auch noch einen anderen, viel weniger bekannten Andy Warhol, nämlich der, der sich mit seinem katholischen Glauben auseinandersetzte. Revelation heißt die Ausstellung im Brooklyn Museum in New York und Sebastian Moll hat sie für Fazit gesehen. Ja, eher nicht so bekannt, diese Seite von Warhol, aber auch nicht ganz neu. Was ist denn das Bemerkenswerte dieser Ausstellung im Brooklyn Museum?
Die Ausstellung ist in jedem Fall, wie Sie schon gesagt haben, überraschend, Warhols Werk in diesen Zusammenhang zu stellen. Das entbirgt sozusagen ganz neue Aspekte und einen ganz neuen Warhol. Also die Werke, die in der Show am prominentesten gezeigt werden, wie sie schon gesagt hat, sind zwar nicht alle ganz unbekannt, aber der Zusammenhang ist eben neu. Zum Beispiel der Eingangsraum ist mit einer riesigen Fototapete ausgekleidet, die aus Warhols Bild der Menge auf dem Petersplatz in Rom zum Ostersonntag 1963 besteht. Und der allerletzte Raum, auf den die Ausstellung zuläuft, zeigt zwei der monumentalen Siebdrucke seines Zyklus zum letzten Abendmahl von Da Vinci, die jeweils 7 Meter breit sind. Und dieser Zyklus war die allerletzte Arbeit von Warhol kurz vor seinem Tod. Und allein sozusagen diese beiden Buchstützen dieser Ausstellung machen ganz deutlich, wie zentral denn der Katholizismus für Andy Warhols Werk und Denken war.
War er denn ein gläubiger Mensch?
Ja, also wie mit vielen Aspekten in seinem Privatleben hat sich Warhol auch in der Frage seines Glaubens eher bedeckt gehalten. Er hat nur ein einziges Mal auf die Frage, ob er denn an Gott glaube, so leicht lakonisch geantwortet: Ich glaube schon. Aber es steht auf jeden Fall fest, dass er in der slowakischen Einwanderergemeinde von Pittsburgh, in der er aufgewachsen ist, streng nach griechisch-katholischem Glauben erzogen worden ist und auch nach dem Attentat auf Warhol durch die radikale Feministin Valerie Solanas im Jahr 1968, also nach dieser Nahtoderfahrung, ist bekannt, dass er sich wieder ganz stark seinem Glauben zugewendet hat und jeden Sonntag in New York die Kirche besucht hat.
Gibt es noch andere Zeugnisse als diese Siebdrucke, die Sie gerade erwähnt haben, in der Ausstellung in New York?
Ja, also die New Yorker Ausstellung, die ursprünglich am Warhol Museum in Pittsburgh gezeigt worden ist, die spürt sehr überzeugend den Glauben in den allerverschiedensten Aspekten von Warhols Werk auf. Sie beginnt also mit religiösen Postkarten, die er noch als Student gezeichnet hat. Und sie stellt auch seine Beschäftigung mit dem Körper, die ja stark in seinem Werk prägnant war, in den christlichen Zusammenhang, zum Beispiel das berühmte Foto, das Richard Avedon von Warhols für Narben entstellten Oberkörper gemacht hat, wird in dieser Ausstellung eindeutig als Märtyrerpose dargestellt. Und schließlich zeigt die Ausstellung auch noch Warhols Beschäftigung mit dem Erhabenen, wie zum Beispiel in einer Videoarbeit namens Real 77, in welcher er stundenlang Sonnenuntergänge in den ganzen USA gefilmt hat. Und ein Raum widmet sich dann ganz seinem Frauenbild, was also laut dieser Ausstellung auch stark religiös geprägt war.
Aha, das heißt was?
Also die Ausstellung gibt keine klare Antwort darauf, welches Frauenbild denn Warhol gehabt hat, aber sicher ist, dass die Madonna für ihn eine ganz zentrale Figur ist. Er hat, also ist gleich im ersten Raum eine gigantische Variation auf die Madonna von Raphael zu sehen, die er wie eine billige Devotional mit einem Preisschild von $6.99 versehen hat. Aber wir wissen auch, dass er ja in seiner Factory mit den sogenannten Superstars Frauen um sich herum geschart hat, die er allein wegen ihrer Schönheit, also auch so quasi madonnenhaft, angebetet hat. Und schließlich untersucht die Ausstellung auch sein Verhältnis zu seiner tiefgläubigen Mutter, mit der Warhol ja auch in New York 20 Jahre lang noch zusammengelebt hat.
Gibt es denn auch eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie die Kirche mit Homosexualität umgegangen ist? Warhol war ja offen schwul.
Ja, Warhol war offen schwul und das ist sicherlich ein Widerspruch, aber ich glaube nicht, dass Warhol wirklich versucht hat, diese beiden Dinge miteinander zu versöhnen. Er hat eher diesen Widerspruch ausgehalten. Aber einige Werke, die in Brooklyn gezeigt werden, suggerieren, dass er zum Beispiel die Opfer von AIDS in den 80er Jahren als quasi christushafte Figuren betrachtet hat.
Am Ende aber ist und bleibt Andy Warhol dann doch der Pop-Art-Künstler, ne?
Ja, es macht sicherlich keinen Sinn, sozusagen sein gesamtes Werk einzig und allein in diesen religiösen Zusammenhang zu stellen. Aber ich denke, dass dieser Aspekt der kunsthistorischen Einordnung von Warhol einen ganz wichtigen und interessanten neuen Kontext hinzufügt.
Sebastian Moll über Revelation, eine Ausstellung im Brooklyn Museum New York, über den Einfluss der Religion auf das Werk Andy Warhols. Zu sehen bis zum 19. Juni 2022. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Philipp Gröning ist eigentlich Regisseur und Dokumentarfilmer. Seine Filme wie Die Frau des Polizisten oder Die große Stille wurden preisgekrönt, experimentierfreudig, anders, häufig auch ohne festes Drehbuch entstanden. Das Ungreifbare, Transzendente spielt in ihnen eine Rolle. Seit einigen Jahren arbeitet Philipp Gröning aber auch als bildender Künstler, unter anderem mit künstlicher Intelligenz. Zurzeit sind seine Werke in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste zu sehen. Titel Bildprozesse. Darüber habe ich mit dem Künstler vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir über künstliche Intelligenz sprechen, vielleicht ein paar Sätze zu Ihren Laserzeichnungen, die mich spontan so an Kratztechnik mit Wachsmalkreide erinnert haben. Man übermalt mit Schwarz und legt die Farbe darunter dann wieder frei. Aber es ist ja so etwas wie Fotografie, ne?
Genau, das ist alles eigentlich erweiterte Fotografie. Es ist genau umgekehrt, wie Sie sagen. Ich mache sozusagen ein vollkommenes Dunkel und in diesem Dunkel, oder ich warte, bis es dunkel ist, versuche ich dann mit Licht die Dinge wiederum sichtbar zu machen, aber auf eine Art, wie man sie nicht gesehen hat vorher. Ausgangspunkt ist ja die Überlegung, wir denken ja, wir sehen Gegenstände, aber tatsächlich sehen wir natürlich immer nur Licht.
Und das, was sichtbar gemacht wird durch den Stift, ist dann ja mehr oder weniger abstrakt, ne? Also teilweise auch sehr abstrakt.
Naja, ich beschäftige mich ja mein ganzes Leben lang mit dem, was Sehen ist. Und wenn wir sehen, sehen wir immer nur Licht, Gegenwart und vorgeformte Gestalt. Also es gibt ja diese hysterische Blindheit, wo Menschen zwar sehen können, aber keine Gestalt mehr formen können. Und mich interessiert eigentlich immer, den Zuschauer in eine absolute Gegenwart zu bringen. Das ist auch die Verbindung zur großen Stille oder zur Frau des Polizisten. Und die Gegenwart ist im Moment, glaube ich, sehr verschüttet durch so ein Übermaß an Bildern, was wir haben. Das heißt, wir formen sehr schnell eine Gestalt, die wir erkennen und sind dann sofort wieder weg. Also versuche ich etwas zu machen, wo man wirklich suchen muss, bis man die Gestalt findet. Wenn man sie dann aber hat, dann verschwindet sie ja auch nicht mehr. Da gibt es ja zum Beispiel einen großen Block von neuen Bildern. Das ist immer derselbe Blumenstrauß auf meinem Tisch, der immer verschieden mit Licht abgezeichnet wird. Und wenn man sich das eine Weile anschaut, dann bildet sich da schon eine sehr interessante Erzählung. Und die Langzeitbelichtung macht halt sichtbar, was sozusagen im Verlauf von, sagen wir, 40 Sekunden, 50 Sekunden passiert.
Herr Grüning, vielleicht kommen wir mal auf diese andere Form der Fotografie. Abbildungen von Sehenswürdigkeiten, eine Pietà, der Petersdom in Rom, eindeutig wiederzuerkennen, obwohl das auch ja sowas von einem zerschredderten technischen Bild hat. Was ist der Hintergrund dieser Reihen, dieser Bildwerke?
Das sind Arbeiten, die habe ich angefangen 2016, als ich in der Villa Massimo war, wo ich mich gewundert habe, dass die Touristen, wenn sie in Rom sind, eigentlich sozusagen von einer Sehenswürdigkeit, die sie auf dem Selfie von Freunden gesehen haben, zur nächsten Sehenswürdigkeit stürzen und die Stadt dazwischen vollkommen zu verschwinden scheint. Und ich habe mich gefragt, wie würde eigentlich ein Archäologe der Zukunft, der den Server von Instagram findet oder von Facebook, wie würde für den die heutige Realität aussehen? Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns mal versuchen, ob wir aus den öffentlich zugänglichen Bildern die Orte rekonstruieren können. Spannenderweise funktioniert das. Und die Aufgabe an die KI ist dabei zu sagen, wo sind ortskonstante Punkte? Also was ist auf mehreren Bildern eindeutig lokalisierbar? Dabei verschwinden alle Menschen, weil die sich natürlich bewegen und immer verschieden sind. Und du kriegst ein Abbild der Sehenswürdigkeit, aber auch des Interesses des Publikums. Also wo schauen die Leute hin? Es geht immer um die in Social Media verfügbaren Bilder, die man sozusagen unter dem Stichwort finden kann und so weiter. Es ist ein rein statistisches Projekt. Da geht es eben nicht darum, dass ich als Künstler aussuche, welches Bild finde ich schön, sondern genau umgekehrt zu sagen, jemand sucht, ich werfe das alles in oder lasse es werfen in einen großen Rechner. Am Schluss ist dieser riesige Berg von Daten da. Und das Spannende, was dabei passiert, ist, wir glauben, etwas existiert oder existiert nicht. So, die KI würde niemals sagen, etwas existiert oder existiert nicht, weil das ein rein statistisches Universum ist. Das heißt, es gibt 0 und 100, gibt es nicht. Alles dazwischen. Mhm. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass du siehst auf den Bildern so eine Art zunehmende und abnehmende Existenzdichte. Es gibt dann Bilder, wo Dinge einfach so ins Nichts wegfloaten, weil eben niemand mehr genau dahingeschaut hat. Da sind dann einfach weniger Informationen, da hat die KI das Gefühl, das hat eben noch, da in der Mitte existiert die Pietà zu 80%, zu den Rändern hin werden es dann 7%, 2%.
Aha, deshalb und auch das, mein Gefühl vom zerschredderten Bild.
Genau, man kriegt sozusagen immer etwas, das aussieht wie eine Ruine. Liegt daran, dass die Aufmerksamkeit der Leute auf eine bestimmte Art so fokussiert ist. Die schauen halt genau auf die Pietà und direkt daneben ist schon Desinteresse. Und so verschwindet die Welt.
Ich würde gerne mal kurz einen Schlenker zu Ihren Filmen machen. Also, Die große Stille war ein Dokumentarfilm über Mönche in einem Kartäuserkloster. Die Bilder, die ich jetzt von Ihnen gesehen habe, die haben bei mir sofort Assoziationen zu Kirche und Christentum geweckt. Eine Pietà, wie erwähnt, der Petersdom, auch das Triptychon an sich, was Sie ja oft wählen, ist ja auch ursprünglich ein Altarbild, ne? Was ist Ihre Verbindung zu Religiösem oder zu Kirchlichem?
Die Verbindung ist eigentlich immer, dass ich versuche, mich mit Zeit auseinanderzusetzen. Also auch diese statistischen Fotos sind ja Abbilder von einer Menge Zeit. Also da werden Bilder gesammelt aus vielen Jahrzehnten, bis dann sozusagen etwas entsteht. Und das andere ist natürlich, es geht immer um die Frage, was ist Wahrnehmung und was ist überhaupt Sein? Also was meinen wir, wenn wir sagen, etwas existiert? Und ich hoffe, dass man in den Bildern diese Frage, dass die sich wieder stellt, also dass sich auch die Frage stellt, warum ist das jetzt so ruinös? Wieso sieht das so aus, als wäre das alles 1000 Jahre später? Und man dadurch nochmal neu eine Bewusstheit dafür kriegt, dass wir ja tatsächlich jetzt in diesem Moment hier sind.
Also es ist ein reiner Zufall, dass Sie sich für diese Motive entschieden haben. Sie hätten ja in Rom auch das Kolosseum nehmen können.
Nee, das ist natürlich kein reiner Zufall, weil mich das natürlich schon beschäftigt, inhaltlich auch. Also was ist das, was den Menschen immer zu einer Art von transzendenten Glauben bringt und was ja immer in der Art, wie wir existieren, ist ja immer drin, dass wir uns Fragen stellen. Und diese Fragen, die werden dann in bestimmte Formen in Religionen wiederum gebannt oder in diese Formen gebracht. Weil das ist etwas, was wirklich interessant ist. Die KI kann niemals neue Fragen formulieren. Also der Mensch ist das Wesen, was die Fragen stellen kann. Die KI kann sie recht gut beantworten. Aber neue Fragen kann sie niemals finden. Wir erfahren eigentlich auf dem Umweg über die KI, erfahren wir, wie wenig wir von unserer eigenen Wesenshaftigkeit wissen. Wir können ja auch, wenn wir jetzt versuchen, uns vorzustellen, hat eine KI ein Bewusstsein, ja oder nein, dann merken wir, der Begriff des Bewusstseins, wenn wir versuchen, den zu definieren, dann wird es ganz schön still.
Philipp Gröning über künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe er Bilder von Sightseeing-Highlights in Rom produziert hat, zu sehen in der Ausstellung Bildprozesse in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Und wir kommen zur Kulturpresseschau, heute mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Satire? Fragte die Redaktion der Süddeutschen Zeitung zur Sicherheit ihren Berliner Kulturkorrespondenten Peter Richter, nachdem der einen Themenvorschlag für einen Artikel gemacht hatte. Nein, keine Satire, antwortete Richter seiner Redaktion. Über den BER schrieb er nun in eben diesem angekündigten Artikel, kein Mensch wolle von dem 7 Milliarden Euro teuren Pannenflughafen losfliegen. Richter forderte deshalb im Ernst, reißt ihn ab. Da konnten die Leser nur staunen. Erstaunliches hat überhaupt die Kulturseiten dieser Woche geprägt. Die Feuilletonisten selbst kamen oft gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Ein Skandal, der immer unbegreiflicher wird. Die Corona-Lage verschärft sich, aber alle halten still, wunderte sich Edo Rehns zu Wochenbeginn in der Frankfurter Allgemeinen über die leisetreterischen deutschen Politiker, die sich nicht einmal trauten, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auch nur in Erwägung zu ziehen. Leise Treterei kann man Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, dagegen nun wirklich nicht vorwerfen. Er prophezeite den Deutschen nun schlimme Weihnachten. Nils Minkmar reagierte darauf, indem er in der SZ ausrief, »Frohes Fest, Leute!« Minkmar begründete seine Euphorie so. »Wenn nun Weihnachtsmärkte und betriebliche Weihnachtsfeiern abgesagt werden, ist das für die Branchen bitter. Sie müssen entschädigt werden.« Aber nicht wenige Leute werden den Wegfall von übergriffigen Psychoveranstaltungen in Betrieben und daheim mit Gesang, Glühwein und Bienenwachskerzen erleichtert registrieren. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Fragt in einem millionenfach im Netz angesehenen Werbespot der Supermarktkette Penny ein Jugendlicher in freundlichem Ton seine Mutter. Ihre erstaunliche Antwort: Ich wünsche mir, dass du deine Jugend zurückbekommst. Gemeint ist die Jugend, die ihm Corona genommen hat. Will der Film manipulieren, die Teenager aktivieren und die Eltern, die unweigerlich an ihre eigene Jugend denken müssen, rühren? Fragte Christian Meyer in der Welt und antwortete selbst, ja, will er. Und weiter? Ist es angesichts der plastikverpackten Billigrhetorik in den Prospekten, wer günstig will, muss Penny, 100 Gramm Geflügelmortadella für 40 Cent, eine zweischneidige Angelegenheit, wenn sich Penny auf die Seite der Jugendlichen schlägt, von denen sich eine signifikante Gruppe für eine nachhaltige Zukunft einsetzt? Sicher ist es. Aber, schrieb Meyer, es sei eben auch der seltene Fall einer richtig gut gemachten Werbung. Die iranisch-deutsche Komikerin Enissa Amani hat den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Winhardt einen Idioten und Bastard genannt und muss dafür nun 1.800 Euro Strafe zahlen oder, sofern sie sich weiter weigert, für 40 Tage ins Gefängnis gehen. An sich würde die Komikerin die Geldstrafe sofort akzeptieren. Das Problem: ein Ungleichgewicht. Wieso ist eben dieser AfD-Politiker nicht auch bestraft worden? Nämlich für seine rassistischen und antisemitischen Äußerungen, etwa weil er angekündigt hatte, mit der AfD die Soros-Flotte mit den ganzen Rettungsbooten im Mittelmeer zu versenken. Darüber wunderte sich bis zur Wut Gareth Joswig in der Taz. Die oberbayerische Staatsanwaltschaft Traunstein befand sinngemäß: ja mei, das bisschen Volksverhetzung, schrieb Joswig. Äußerungen im politischen Meinungskampf genießen laut Staatsanwaltschaft unter Berufung auf verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zur Meinungsfreiheit einen besonderen Schutz. Es gibt eben das entsetzte Staunen, aber auch ein Staunen, das neugierig macht. Nicht zufällig war für Aristoteles das Staunen der Ursprung des Philosophierens. Hanna Lühmann, selbst studierte Philosophin, wird also philosophisch, wenn sie nun in der Welt am Sonntag bekennt, sie sei bei der Lektüre von Marc Gewissers Sachbuch »Die pinke Linie« nicht raus aus dem Staunen darüber gekommen, wie selbstverständlich in den USA genderfluide Lebensentwürfe gelebt würden. Lühmann nennt in ihrem Artikel zur Transgender-Debatte folgendes Beispiel. Gewisser erzählt die Geschichte einer jungen lesbischen Frau, die unter dem Druck ihrer transaktivistischen Peergroup mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen beginnt, weil sie glaubt, als Mann glücklicher zu sein. Jahre später stellt sie fest, dass es nicht das Richtige war. Sie lebt wieder als Frau, stört sich aber auch nicht an den Härchen im Gesicht, die sie von der Testosteronbehandlung zurückbehalten hat, und zieht eine Mastektomie, also eine Brustentfernung, in Erwägung, einfach weil sie gerne oben ohne rumläuft und sich als Frau mit Brüsten dabei eingeschränkt fühlt. Wenn Sie nach all diesen erstaunlichen Feuilleton-Artikeln noch immer Lust aufs Staunen haben, dann dies zum Schluss. Ein Lob auf den Laubbläser. Im Herbst sei der Laubbläser leider das liebste Feindbild feuilletonistischer Feldzüge, schreibt Arno Frank in seiner Glosse für den Neuen Spiegel. Im Französischen heißt das Ding übrigens Souffleur de Feuille. Zwischen dem Feuilleton und überflüssigen Blättern gibt es also einen spannenden Zusammenhang. Die Liebe zum Laubbläser könne entdecken, wer ganz genau hinhöre, schreibt Frank und verliert sich in einem geradezu zärtlichen Lob. Was zunächst wie ein stehender Ton erscheint, ein kraftvoll konstantes Brü, offenbart dem konzentrierten Zuhörer bald eine ganze Palette unerwarteter Untertöne und Frequenzen, ein sanftes Schwingen, das hurtige Rascheln trockener Blättermassen. Akkubläser von Stiel beispielsweise erinnern an den majestätischen Brunftschrei des Elchs.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.